Buchmessefunk Literatur. Gelesen und diskutiert auf Detektor FM und Vorleser.net.
Sie wollen wirklich nicht mehr tuscheln, ne? Okay, na gut, dann fangen wir einfach an.
Ja.
Herzlich willkommen. Irre, wie viele hier sind. Also, ist auch mein erstes Mal im Apothekenmuseum Lesung, für Ulrich Wölk auch. Wir sind begeistert. Ulrich Wölk ist 1960 geboren und in der Nähe von Köln aufgewachsen. Er hat in Tübingen Physik und Philosophie studiert, was für sich genommen schon ein Thema ist, da könnte man Stunden drüber sprechen. Ich sowieso, ich habe Physik gehasst, aber vielleicht kommen wir später dazu. Er lebt als freier Autor in Berlin und hat dort auch einige Zeit als Astrophysiker gearbeitet. Doch schlussendlich hat er sich dann fürs Schreiben entschieden. Zahlreiche Romane und Erzählungen liegen von ihm vor. Der, über den wir heute sprechen, ist sein 13. Roman, Der Sommer meiner Mutter. Im Sommer 1969, ein paar Tage nach der ersten bemannten Mondlandung, nahm sich meine Mutter das Leben. Mit diesem Satz, der wie ein Schlag in den Magen ist, beginnt Ulrich Wölks neuer Roman. In Folge rekapituliert der Erzähler diesen Sommer, in dem Neil Armstrong nicht nur den kleinen Schritt macht, der ein großer für die Menschheit sein sollte, sondern in dem in Deutschland auch die Studenten auf die Straße gehen, um gegen den Krieg zu protestieren, den die USA in Vietnam und Kambodscha führen. All das wird zusammengeführt am Rande von Köln, wo Tobias mit seinen Eltern wohnt. Und wo in diesem Sommer neue Nachbarn einziehen, mit denen sich seine Eltern wieder alle erwarten, anfreunden. Deren Tochter Rosa bringt Tobias' Leben ordentlich durcheinander, aber auch zwischen den Eltern der beiden Kinder entwickelt sich eine Nähe, die ganz wesentlich zum dramatischen Ausgang des Sommers beitragen wird. Was genau passiert, werden wir hier natürlich nicht verraten. Über vieles andere in dem Roman spreche ich jetzt mit Ulrich Wölk.
Ja.
Herzlich willkommen nochmal.
Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
Ulrich, was stand am Anfang dieses Romans? Wie bist du auf die Idee gekommen, den zu schreiben?
Die Idee kam sehr plötzlich und sehr spontan. Also es war schon so, dass man, es ist ja nicht immer so bei Romanen, aber in dem Falle, die quasi doch aus einem Guss da war. Und das kann ich sogar relativ genau benennen. Das war im Sommer 2017. Also da waren wir in den USA unterwegs und da fährt man ja sehr weite Strecken und das geht immer alles ganz langsam und man fühlt Zeit im Auto nachzudenken. Und ich weiß jetzt nicht, was ich erzähle Ihnen die Geschichte jetzt so, ob es wirklich einen ursächlichen Zusammenhang gibt, weiß ich nicht. Wir haben dann eine totale Sonnenfinsternis da gesehen. Sehr schön. In Georgia war das. Und was man da ja eigentlich sieht bei einer totalen Sonnenfinsternis, ist ja gar nicht die Sonne, sondern der Mond, der sich eben vor die Sonne schiebt. Das war sehr beeindruckend. Und ich weiß nicht, ob das alles sozusagen, wie das dann in meinem Gehirn sich verdrahtet hat und verschaltet hat. Jedenfalls irgendwann war diese Idee für diese Geschichte in diesem Jahr 1969 dann doch relativ aus einem Guss da. Und ich habe dann auch das erste Kapitel, von dem ich gleich auch ein bisschen was vorlesen werde, tatsächlich für mich ungewöhnlich, schon lange mit der Hand dann, weil ich nichts anderes hatte, in den USA gleich aufgeschrieben. Und also das, insofern, für diesen Roman gibt es eine richtige Entstehungsgeschichte.
Schön. Ja, ja, dann lass uns anfangen. Lies doch mal ein Stück aus dem Roman.
Das mache ich sehr gern. Und das ist eben genau dann jetzt, ich fange an mit dieser Passage, die ich dann tatsächlich in den USA geschrieben habe. Wir befinden uns in Köln im Jahr 1969 und da war es eben so, dass dann seinerzeit so die ersten Jeansläden, die dann auch nicht Läden, sondern Store hießen, so eröffneten und mein Held Tobias oder mein Erzähler muss man sagen, Tobias ist 11 und wünscht sich zu seinem 11. Geburtstag nichts sehnlicher dann eben als eine Jeans zu haben aus einem ganz speziellen Store. Und seine Eltern, insbesondere seine Mutter, haben auch nichts dagegen, ihm diese Jeans zu kaufen. Und diese erste Szene, die ich Ihnen da vorlese, da sehen wir eben den Tobias mit seiner Mutter in diesem Jeansladen. Wir suchten uns ein paar Hosen zusammen und warteten, bis eine der Umkleidekabinen frei wurde. Ich zwängte mich nacheinander in die Jeans. Ich hatte gehört, sie müssten so eng sitzen, als seien sie am Körper getrocknet. Als Marken standen Wrangler und Levi's zur Auswahl. Die Meinungen darüber, welche von beiden man haben musste, gingen auseinander. Ältere Geschwisterkinder meiner Freunde verbanden bestimmte Jeans mit englischen Sängern oder Bands, aber diese Musik hörten wir noch nicht. Ich zog mal eine Wrangler an, mal eine Levi's. Ich fand es gar nicht so leicht, sie voneinander zu unterscheiden. Immer wieder verließ ich die Umkleidekabine, um mich in einem großen Spiegel zu betrachten. Einmal fiel mein Blick dabei auf meine Mutter. Sie stand ein paar Meter von mir entfernt vor einem Regal und dachte über irgendetwas nach. Ich fragte mich, worüber, denn die Hosen dort waren für mich zu groß. Schließlich zog sie eine Jeans aus dem Stapel und kam auf mich zu. »Was meinst du?« sagte sie. »Ich könnte ja auch einmal eine ausprobieren.« Ihre Frage verwirrte mich. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich mir noch nie Gedanken über die Kleidung meiner Mutter gemacht. Ich hatte mir ja noch nicht einmal Gedanken über meine eigene Kleidung gemacht. Noch vor wenigen Monaten hatte ich widerspruchslos alles getragen, was meine Mutter mir gekauft hatte. Auf einmal ihr Ratgeber in Sachen Bekleidungsfrage zu sein, passte nicht in unser Verhältnis. Außerdem gefiel mir die Vorstellung nicht, sie könnte tatsächlich eine Jeans tragen. Ich kannte sie nur in Röcken und Blusen und nicht nur sie. Genau genommen hatte ich noch nie einen Erwachsenen im familiären Umfeld meiner Eltern oder in ihrem Freundeskreis in Jeans gesehen. Jeans waren keine Hosen für Erwachsene, wie ich sie kannte, und ich wollte auch, dass das so blieb. Wenn wir, meine Freunde und ich, eine Jeans haben wollten, dann nicht, weil die Erwachsenen sie trugen, sondern weil sie sie nicht trugen. Von der Frage meiner Mutter überrumpelt, sagte ich nur, ja, warum denn nicht? Sie nickte und verschwand mit der Hose in der Umkleidekabine. Ich war nicht glücklich über diese Entwicklung. Wir waren hierher gekommen, um eine Hose für mich zu kaufen, nicht für sie. Außerdem konnte ich mir meine Mutter in Jeans nicht vorstellen. Aber es war nichts daran zu ändern und ich wartete. Als sie aus der Kabine kam, war der Anblick sonderbar. Die Frau, die vor mir stand, war unzweifelhaft meine Mutter, doch irgendwie war sie es auch nicht. Die Jeans schienen aus ihr eine andere Person zu machen, sie glich auf einmal der Verkäuferin, die so anders war und auftrat als sie. »Nun, findest du, dass mir eine Jeans steht?« Wie hätte ich diese Frage beantworten sollen? Es war so, als hätte sie mich aufgefordert, mich zwischen ihr und einer anderen Person als Mutter zu entscheiden. Doch das wollte ich nicht. Ich wollte, dass sie die war und blieb, die ich kannte, seit ich denken konnte, eine verlässliche Versorgungsinstanz, die immer und zu jeder Zeit bereit war, für mich und mein Wohl alles stehen und liegen zu lassen. Als sie in Jeans vor mir stand, den Stoff der Bluse hochgerafft, damit auch der Bund zu sehen war, ahnte ich zum ersten Mal, dass ihr Wesen Seiten hatte, die mir unbekannt waren. Offenbar war sie fasziniert von dem Gedanken, eine Jeans zu tragen, und zugleich schien sie davor zurückzuschrecken. Jedenfalls war ihr meine Meinung dazu wichtig, aber ich blieb stumm. Zum Glück war die Ladenbesitzerin oder Chefverkäuferin sogleich zur Stelle. Sie hatte die Situation im Auge behalten und näherte sich meiner Mutter mit einem freudigen Gesichtsausdruck. »Diese Jeans steht Ihnen ja ganz fantastisch. Sie haben die ideale Figur dafür, wenn ich Ihnen das so direkt sagen darf. Sie sind der perfekte Frauentyp für eine Jeans.« Ein Lächeln huschte über das Gesicht meiner Mutter. »Meinen Sie wirklich, bin ich denn dafür nicht viel zu alt?« »Ivo, wieso soll eine Frau mit 28, 29 denn keine Jeans tragen dürfen?« »Na, ich werde in diesem Jahr 38,« sagte meine Mutter. »Nein«, rief die Ladenbesitzerin aus. »Also, das hätte ich jetzt nicht für möglich gehalten. Das ist ja kaum zu glauben, also, aber ich sage Ihnen etwas. Gerade in dem Fall rate ich Ihnen ganz besonders zu der Jeans. Sie betont Ihren jugendlichen Typus. Und im Übrigen bin ich sowieso der Meinung, dass man eine Jeans in jedem Alter tragen kann. Wissen Sie, bei uns hat sich das noch nicht durchgesetzt, aber in Amerika ist das völlig normal.« Meine Mutter stellte sich noch einmal vor den Spiegel und betrachtete sich von allen Seiten. Verglichen mit den vielen anderen Müttern, die ich kannte, war sie wirklich sehr schlank. Ein paar Sekunden lang rang sie mit sich und dann sagte sie, »Ich weiß nicht, ich glaube, so eine Hose ist dann doch nichts für mich. Ich bin ja eigentlich auch mit meinem Jungen hier. Was meinen Sie, haben wir für ihn die richtige Größe gefunden?« Die Verkäuferin hob ein wenig bedauernd die Augenbrauen und wandte sich dann mir zu. Während meine Mutter sich umzog, half sie mir bei der Entscheidung zwischen den verschiedenen Marken und Schnitten. Ich entschied mich für eine Levi's, weil ich bemerkt hatte, dass die Verkäuferin eine trug. Bei der Rückfahrt blickte meine Mutter aus dem Fenster der Straßenbahn. Es kam selten vor, dass wir uns über etwas unterhielten, das sie betraf. Eigentlich kam es gar nicht vor. Sonst hätte ich sie vielleicht gefragt, was sie beschäftigte. Ich sah sie eine Weile an und nicht einmal das bemerkte sie. Ihre Augen waren ohne Aufmerksamkeit auf die niedrigen Vorortfassaden gerichtet, die im Fenster vorüberzogen. Vielleicht fragte sie sich, ob sie nicht doch eine Jeans hätte kaufen sollen. Wir sprachen nicht mehr darüber. Und jetzt möchte ich Ihnen zum Auftakt noch eine kleine Passage vorlesen, wo Sie auch den Vater des jungen Erzählers kennenlernen. Es ist so, es gibt ein Haus nebenan, das steht leer, weil eben der Besitzer im vergangenen Herbst gestorben ist. Im hinteren Teil des Gartens standen ein Apfel- und ein Kirschbaum. Als es Mitte März ungewöhnlich warm wurde, nahm sich mein Vater vor, die Bäume wie jedes Jahr mit einem Pflanzenschutzmittel gegen Schädlingsbefall zu spritzen. Er verwendete dazu eine gelbe Druckflasche, die wie alle Gartengeräte im hinteren Teil der Garage standen. Mein Vater füllte die Flasche mit einer Mischung aus Wasser und E605, schnallte sie sich mit zwei Trageriemen auf den Rücken und schraubte den Zerstäuber an das Spritzrohr. Wir gingen zusammen in den Garten. Es gefiel mir, ihm dabei zuzusehen, wie er die Bäume gegen Schädlinge einnebelte, von deren rätselhaften Namen ich mir sogar einige gemerkt hatte, Schild- und Schmierläuse oder Frostspanner, Spinnmilben oder Pflaumenwickler. Mein Vater richtete das lange, dünne Rohr mit dem Pistolengriff am einen und dem Zerstäuber am anderen Ende auf den Apfelbaum und öffnete das Ventil. Er stand mitten in dem leuchtenden Sprühnebel, als nebenan im ehemaligen Garten von Herrn Fahlheim eine Frau erschien, die ich noch nie gesehen hatte. Sie näherte sich dem Zaun und blieb auf unserer Höhe stehen. Sie betrachtete meinen Vater eine Weile, so wie man jemanden ansieht, in der Erwartung, dass er den Blick vielleicht bemerkt. Mein Vater war aber zu beschäftigt und konzentriert und irgendwann entdeckte die Frau mich. Ein Lächeln erschien auf ihrem Gesicht und sie winkte. Sie war etwas größer als meine Mutter und schien auch etwas jünger zu sein. Ich konnte ihr Alter aber nicht genau einschätzen. Ich unterschied in meiner Wahrnehmung nur zwischen Kindern und Erwachsenen. Und in diesem System war sie eine Erwachsene. Das Einzige, was nicht in dieses Schema passte, war ihre Kleidung. Sie trug eine Jeans und darüber eine luftige, bunte Bluse, und um die sie einen breiten Ledergürtel geschlungen hatte. Sie war offenbar eine Erwachsene wie die Verkäuferin in dem Jeans-Store. Aber eigentlich gab es solche Erwachsenen in unserer Nachbarschaft nicht. Ich winkte verhalten zurück, ich kannte sie ja nicht. Mein Vater stellte die Spritze ab, er war mit dem Apfelbaum fertig, die Äste tropften und glänzten feucht im Sonnenlicht und er wandte sich dem Kirschbaum zu, dabei fiel sein Blick auf die Frau im Nachbargarten. Sie schien erfreut darüber, dass er sie nun wahrnahm und winkte auch ihm zu. »Hallo«, rief sie, »darf ich mich vorstellen, wir sind die neuen Nachbarn, mein Mann und ich.« Mein Vater ging zum Gartenzaun, freut mich, sie kennenzulernen. Sie streckte die Hand über den Zaun, Uschi Leinhardt, ich hoffe, ich störe Sie nicht. Er gab ihr die Hand, aber nein, Walter Ahrens. Wir ziehen am Monatsende ein. Sehr gut, das Haus stand fast ein halbes Jahr leer. Ja, wir haben eine Weile gesucht, sagte sie, und hier, finden wir, ist es ideal, so ruhig, aber doch gut angebunden. Ja, die Gegend entwickelt sich, sagte mein Vater. Ich mag es ländlich. Dann winkte sie mir noch einmal zu. Und du bist? Ich ging zum Zaun und stellte mich vor. Tobias, nickte sie. Das ist ein schöner Name. Alle sagen Tobi zu mir. Darf ich dich auch Tobi nennen? Ich nickte. Ich mochte sie. Sie wirkte fröhlich und neugierig. Mein Vater zog seine Arme aus den Trageriemen der Druckflasche und setzte sie auf den Boden. Das sieht ja richtig fachmännisch aus, sagte unsere neue Nachbarin. Ich ziehe gerade gegen Schädlinge zu Felde. Ich verstehe nicht das Geringste vom Gärtnern, sagte sie, aber jetzt, wo wir ein Haus haben, werde ich mich damit natürlich befassen. Vielleicht können Sie mir sogar den einen oder anderen Tipp geben. Ja, also so einen Insektizidzerstäuber, sagte mein Vater, werden Sie brauchen. Das Prinzip ist einfach. Man pumpt zur Druckerzeugung Luft in die Flasche wie in einen Fahrradreifen. Natürlich könnte man den zum Sprühen notwendigen Druck auch elektrisch erzeugen, aber für zwei Obstbäume würde sich die Ausgabe einer Elektropumpe nicht lohnen. »Sie kennen sich wirklich gut aus«, sagte sie. »Gibt es hier viele Schädlinge?« »Ja, also am schlimmsten sind die Milben und Läuse. Die waren früher für ganze Ernteausfälle und Hungersnöte verantwortlich. Aber heutzutage 10 Minuten sprühen und schon rieseln sie wie Schnee von den Ästen. Bäume sind wie Maschinen.« Alles nur eine Frage des richtigen Werkzeugs, in diesem Fall Insektizide. Ich bin Ingenieur. Großartig, sagte sie. Dann können Sie im Haus ja auch alles selber machen. Sie strich sich eine Strähne hinters Ohr. Ihre hellblonden Haare waren glatt, schulterlang und an den Spitzen nach außen gewellt. Im Gegensatz zu den gefestigten Haaren meiner Mutter konnten sie sich frei hin und her bewegen, wenn sie den Kopf hin und her bewegte. Der Pony fiel bis auf ihre Augenbrauen. »Na, die Zeit finde ich dann doch nicht«, schränkte mein Vater ein. »Aber grundsätzlich verstehe ich natürlich etwas von technischen Dingen.« Sie kniff schelmisch die Augen zusammen. Vielleicht hätten Sie mir das nicht verraten sollen. Wahrscheinlich komme ich dauernd mit irgendwelchen Problemen zu Ihnen. Unser Haus ist alt. Nur zu, sagte mein Vater. Wir werden ein paar Räume renovieren, bevor wir einziehen. Am Montag beginnen die Maler mit den Wänden und ein Installateur erneuert das Bad. Sie machte eine kurze Pause. Ich hätte übrigens wirklich eine Bitte, aber es ist mir doch sehr unangenehm, Sie gleich nach 10 Minuten damit zu überfallen. Das Problem ist, dass mein Mann nicht da ist. Er kommt erst in ein paar Tagen von einer Dienstreise zurück. Ich helfe Ihnen gern, sagte mein Vater. Worum geht es denn? Man muss die Handwerker ja bei Laune halten und deswegen habe ich ein paar Kästen Bier gekauft, sagte sie, die ins Haus sollen. Der Ladenbesitzer war so freundlich, sie mir in den Kofferraum und auf den Rücksitz meines Wagens zu tragen, der Volvo, der in der Einfahrt steht. Ich komme, sagte mein Vater. Sie strahlte ihn dankbar an. Die Einfahrt ist offen. Die Hilfsbereitschaft meines Vaters gegenüber dieser Frau, die er gerade erst kennengelernt hatte, beeindruckte mich und machte mich nachdenklich. Ich wollte einmal so werden wie er, aber nach dem, was ich soeben erlebt hatte, konnte ich mir das nur schwer vorstellen. In der jungen Welt, in der ich lebte, kamen Mädchen eigentlich nicht vor und wenn, dann allerhöchstens als Störfaktor. Manchmal dachte ich, dass wir nicht wussten, wie Mädchen wirklich waren. Doch das behielt ich für mich. Ich konnte mich noch daran erinnern, dass ich einmal gerne mit Mädchen zusammen gewesen war, aber irgendwann hatte sich das verloren. Warum, wusste ich nicht, es hörte einfach auf. Dabei mochte ich bestimmte jungen Dinge wie Raufen oder Weitpinkeln nicht einmal. Ich war offenbar, so hatte ich meine Eltern einmal reden hören, ein stilles, nachdenkliches Kind. Ob das gut war, wusste ich ebenfalls nicht. Wenn ich mit meinen Freunden zusammen war, versuchte ich so zu sein wie sie. Ich ging ins Haus. Meine Mutter stand vor dem Küchenfenster, von dem aus man den Volvo sehen konnte. Mein Vater hiefte gerade eine der Bierkisten aus dem Kofferraum. Ich erzählte meiner Mutter, was vorgefallen war. Sie nickte und sagte nach ein paar Sekunden, gut, wenn das Haus nicht mehr leer steht. Sie fuhr fort, das Geschirr vom Mittag abzuwaschen. Du kannst dir ein Handtuch nehmen und abtrocknen. Darum bat sie mich selten. Plötzlich freute ich mich darüber und zog das Handtuch vom Halter. Ich kam ihr auf einmal vor wie mein Vater, weil ich ihr half. Ja, soweit vielleicht erstmal.
Vielen Dank. Wir lernen ja auf den ersten Seiten diesen Ich-Erzähler kennen, der einen naiven, aber zugleich auch sehr genauen Blick auf die Dinge hat. Was ist das für ein Erzähler? Was sollten wir von dem wissen?
Es ist ein Junge, 11-jährig, der seine Welt noch nicht versteht. Natürlich ist das Buch aus einer Rückschau erzählt, aber die Perspektive, die der Text konsequent verfolgt und die auch, glaube ich, ist, die man als Leser automatisch einnimmt, ist die eines jungen Menschen, der die Welt noch gut beobachtet, das stimmt, aber eben eigentlich noch nicht versteht. Und das fand ich zum Erzählen einfach unglaublich reizvoll, weil man damit gewissermaßen Dinge auch offenlegen kann. Man kann gerade das Unverständnis, dass man manchen Dingen, dass dieser junge Mann manchen Dingen gegenüberbringt, legt aber offen, was wirklich geschieht. Ja, weil er es sehr naiv und sehr direkt anguckt und noch unverstellt. Und das hat mir einfach sehr viel Spaß gemacht beim Schreiben.
Mhm. In der ersten Passage fällt der Satz, sie war offenbar eine Erwachsene wie die Verkäuferin, nee, in der zweiten Passage, wie die Verkäuferin in dem Jeans-Store, aber eigentlich gab es solche Erwachsenen in unserer Nachbarschaft nicht. Mhm. Was ist das für eine Nachbarschaft 1969 im Umkreis von Köln? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Naja, es ist eine Nachbarschaft eben in Köln. Das ist insofern, denke ich, natürlich wichtig, weil ich, das ist ja auch klar, das geht aus dem ganzen Text hervor, dass natürlich auch aus meiner Sozialisation als Westdeutscher oder bundesrepublikanischer junger Mann, der ich damals war, aus der Perspektive heraus schildere. Und da war die Nachbarschaft eben sehr homogen, muss man sagen. Also es war eben doch so, es gab diese Einfamilienhäuser, die waren alle schön nebeneinander und die Vorgärten waren alle gepflegt. Und es ist diese gewisse Homogenität einer solchen Nachbarschaft ist natürlich auf der einen Seite, es klingt von heute aus vielleicht auch ein bisschen vielleicht uninteressant, aber eigentlich ist es etwas, was man als Junge oder als, glaube ich, als Kind sehr schätzt, weil es ist eine sichere Welt und eine Welt, die man versteht. Und in einer solchen Welt bin ich eben in der Tat auch aufgewachsen. Und deswegen ist es eben im Grunde genommen, habe ich sehr versucht eben auch sehr genau diese Welt, die mir als Erinnerung zur Verfügung steht, das ist ja auch manchmal das Schöne beim Schreiben, sich an etwas zu erinnern, da auch einfließen zu lassen in den Text, in das Buch, in die Geschichte.
Und dann prallen da zwei Familien aufeinander, die ziemlich unterschiedlich sind. Da ist zum einen die Familie von Tobias, eher traditionell konservativ, und dann gibt es die Leinhards. Was ist das für eine Familie?
Die späten 60er Jahre waren eben der Bundesrepublik eine Zeit des gesellschaftlichen Aufbruchs. Und man hatte eben zum einen, und das ist eher das Milieu, aus dem ich auch entstamme, eher die etwas, man müsste sie eben doch konservativ, klassisch-katholisches Milieu, Rheinland, die Familien. Aber es gab natürlich auch diejenigen, die, und das ist eben diese andere Familie, die sich als gesellschaftlich progressiv empfanden, die eben dann anfingen, sich anders zu kleiden, die eben auch mit politischen Ideen natürlich stark links engagiert waren. Und ein solches Ehepaar zieht eben auf dem Nachbargrundstück ein. Und das ist gewissermaßen das, was die Geschichte in Gang bringt. Denn es ist keineswegs so, wie man so denken könnte, und so habe ich das auch oftmals erlebt, dass ja grundsätzlich die Tatsache, dass man nun politisch anderer Meinung ist, bedeutet, dass man sich auf der menschlichen Ebene nicht verstehen kann. Ganz im Gegenteil, diese Ehepaare verstehen sich, ich sag mal, über den Gartenzaun hinweg recht gut oder zunehmend besser. Und das ist ja auch eben auf dieser privaten Ebene das, was dann in die Geschichte zunehmend in Gang bringt.
Sie spitzen das sogar zu. Irgendwann lernen diese linkspolitischen Leinhards lernen den Onkel von Tobias kennen, Onkel Hartmut, der für die deutsche Luftwaffe noch im Zweiten Weltkrieg aktiv war. Und nun lege es ja total nahe, in so einem Setting den typischen Generationenkonflikt der 68er aufzumachen. Sie machen das aber nicht. Was war daran so reizvoll?
Ich fand, ich hätte das ehrlich gesagt uninteressant gefunden, erzählerisch zu sagen, okay, dieser alte Wehrmachtsflieger und der junge linke sozialistische Professor, die geraten aneinander, schreien sich gegenseitig an und verstehen sich überhaupt nicht. Das hat es natürlich damals auch gegeben. Selbstverständlich, gerade an den Universitäten waren die Kämpfe natürlich sehr stark. Aber ich fand es viel spannender, auch da danach zu suchen, sozusagen, wo ist für die vielleicht eine Basis? Und diese Basis gab es damals in Westdeutschland nämlich auf jeden Fall, und das ist der Fußball. Ja, also die gucken einfach beide Fußball, die Bundesliga, samstagsabend, stellen fest, dass sie beide glühende Schalke 04-Fans sind.
Das kann ich überhaupt nicht verstehen. Aber...
Und sozusagen über diese, und dann stellt sich fest, und das finde ich eben, das ist das, was mich gereizt hat, dass man feststellt, irgendwie die Tatsache, dass man Schalke 04-Fan gemeinsam ist, bringt einen näher zusammen, als dass die Tatsache, dass der eine sozusagen politisch rechts und der andere links steht, einen auseinandertreibt. Ja? Und ich denke, es ist eben nicht so einfach, dass man einfach so Fronten aufmacht, auch damals nicht. Ja? Also man konnte nicht einfach Fronten aufmachen und sagen, die stehen da und da ging gar nichts. Also es gibt eben immer diese menschliche Ebene, die dann auch letztlich unkalkulierbar ist.
Mhm. Boah, wahrscheinlich verbindet das heute noch mehr als früher, wenn man Schalke 04 ist.
Ich weiß gar nicht, wo Schalke 04 gerade steht. Also.
Dort, wo sie hingehören, würde ich mal als Borusse sagen, aber gut. Ich habe mich in dem Moment gefragt, ob es Ihnen vielleicht auch ein bisschen darum geht, wenn man das mal auf die Zeit heute überträgt, ob es auch darum geht, über diese politischen Konflikte hinweg mal zu gehen und zu sagen, lass uns doch trotzdem in den Dialog treten, eben auf einer menschlichen Seite. Hat das auch eine Rolle gespielt?
Nein, also das Buch ist jetzt ist ja nicht als Appell, also oder als politische Botschaft gedacht. Also es ist eben einfach eine Geschichte, und ich habe definitiv keinen Anspruch gehabt, jetzt da politische Botschaften mit zu transportieren. Wenn dann überhaupt eher nicht so sehr, was den Punkt angeht, sondern darüber werden wir ja vielleicht auch noch sprechen, was tatsächlich die Frauen und die Rolle der Mutter angeht. Da würde ich sagen, bezieht das Buch am Ende ja auch in gewissem Sinne Stellung, also nicht als Manifest oder irgendwie sowas. Nein, es ist eine Erzählung, es ist eine Geschichte. Aber da liegt ja dann die Tragik einfach drin.
Absolut. Eines der zentralen Ereignisse im Buch ist die erst bemannte Mondlandung der Apollo 11-Mission und, das darf man nicht vergessen, die vorher vorangehende 10. Erkundungsmission, die ja nicht auf dem Mond landen darf, sondern die eben nur erkunden darf. Tobias ist ein leidenschaftlicher Anhänger all dieser Ereignisse, der verfolgt das glühend im Fernsehen. Haben Sie, Sie sind so viel, Sie sind 2 Jahre jünger als Ihr Erzähler, haben Sie damals auch vorm Fernseher gesessen und das verfolgt?
Ja, natürlich. Ich war auch im Weltraumfieber und hatte auch so ein kleines Teleskop, mit dem ich in den Weltraum geguckt, den Mond angeguckt habe und war nun sehr, sehr eifrig, habe ich diese Dinge verfolgt. Und es war natürlich auch schon in dem Sinne spannend, weil ja wirklich jedes halbe Jahr oder beinahe alle 4, 5 Monate dann eine Rakete wieder startete, wo wieder was Neues ausprobiert wurde. Dann wurden zuerst die Erdumlaufbahn, musste erkundet werden, dann musste die Mondfähre ausprobiert werden. Und diese Apollo 10-Mission war insofern besonders, weil die sind zum Mond hingeflogen, haben da alles gemacht, was hinterher auch bei der Mondlandung gemacht worden ist. Also diese Mondfähre abgekoppelt, da waren dann 2 Astronauten drin, die ist dann auch abgestiegen Richtung Mond. Aber die Mission war eben gut 10 Kilometer, rund 15 Kilometer über dem Mond quasi aufzuhören und wieder aufzusteigen und umzukehren. Und man hatte damals ernsthaft auch gedacht, machen die das? Ja. Also ich meine, die hatten alle technischen Voraussetzungen, die hätten auch einfach weiter runterfliegen können und sagen können, jetzt sind wir die Ersten. Und ich glaube, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber so wie ich es dann recherchiert und gelesen habe, ist es wohl so, dass die NATO wohl tatsächlich denen ein bisschen zu wenig Sprit mitgegeben hat, damit die, damit die nicht auf dumme Gedanken kommen und irgendwie dass die Missionsreihenfolge da irgendwie durcheinander bringen. Und es war aber insofern dann auch wieder tatsächlich eine sehr dramatische Mission, weil die dann bei die mussten dann ja ihre Düsen wieder zünden, um jetzt eben wieder aufzusteigen, zurück zum Mutterschiff. Dabei ist irgendwas schiefgegangen tatsächlich. Also da hatten irgendwelche Schalter oder sowas geklemmt oder ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall kamen die ins Trudeln und das war eine sehr gefährliche Situation und die haben das wirklich erst 3 oder 4 Sekunden, bevor das nicht mehr sozusagen hätte sich umkehren lassen, haben die das irgendwie in den Griff gekriegt und konnten dann wieder zurückfliegen. Und das war an sich insofern tatsächlich ein wichtiges Ergebnis für die ganze Mission, weil die diese Fehler dann eben natürlich behoben haben. Und das war dann deswegen auch lustig, dass die haben dann da geflucht. Ja, ein Son of a Bitch oder irgendwie sowas wurde dann da plötzlich im Kopf. Und die waren aber die waren live on air, ja. Und das wurde dann in Amerika, wo man natürlich auch sehr prüde ist und fluchen und sonst was alles, das wurde dann also schwerstens, was das denn für Rüpel seien da oben, ja. Dass die, lebensbedrohliche Situation, ja egal ungefähr, aber die haben sich doch gefälligst zusammenzureißen und nicht Son of a Bitch zu sagen, ja. Also es war eine ganz originelle und interessante Mission.
Was ich ja spannend finde, dass Sie als Astrophysiker nicht genau rausfinden wollten, woran das da lag. dass die ins Trudeln gekommen sind. Aber gut, Sie haben schon gesagt, Sie haben das recherchiert. Wie war das? Haben Sie erstmal, als Sie diese Szenen beschrieben haben, die sind sehr detailliert, aber gleichzeitig absolut zugänglich geschrieben. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Physik. Ich war in Physik eine absolute Null und trotzdem liest sich das wunderbar. Haben Sie einfach erstmal drauf losgeschrieben und dann nochmal nachrecherchiert, um zu gucken, ob das alles so stimmt, wie Sie es in Erinnerung hatten? Oder wie sind Sie vorgegangen?
Naja, das schon ein bisschen parallel. Also weil ich, was sehr schön ist, es gibt noch sehr viel Material, ist noch zugänglich. Auch die ganzen Sondersendungen, die damals vom Fernsehen gemacht worden sind, also sehr, sehr lange, 24 Stunden. Ich glaube, es ist bis heute, das Fernsehen eine der längsten Live-Sendungen, die je gemacht worden sind. Da wurde eben 24 Stunden am Stück aus dem Apollo-Studio berichtet. Und das kann man alles noch in Zusammenschnitten, natürlich nicht die ganzen 24 Stunden, sich sehr schön heutzutage ansehen. Und das habe ich natürlich getan, klar. Also es ist dann aber auch natürlich eine sehr schöne Recherche, weil sie gleichzeitig nochmal eine Reise auch in diese Zeit ja ist. Also ich war dann selber, als ich diese Bilder gesehen habe die Mode und die Expertenrunden und sowas, die Zeit bildet sich da schon sehr, sehr toll ab und man kann da sehr schön eintauchen dann eben auch. Und man kriegt nebenbei natürlich noch die ganzen Informationen, die man dann auch braucht. Ja, gut, solche Sachen wie diese Missionsgeschichten halt und was da schiefgegangen ist, kann man übrigens auch. Das ist sehr viel öffentlich. Es gibt so auch die NATO hat diesen, da gibt es eben wirklich den ganzen Missionsbericht von Apollo 10 und kann man sich über 200 Seiten durcharbeiten. Ja, also kann man, und da steht wirklich immer alles ganz minutiös drin und so. Ja. Also man muss es aber auch nicht machen. Ich verrate Ihnen jetzt ein Geheimnis. Ich habe auch nicht alle 200 Seiten des Missionsberichtes wirklich gelesen, sondern mich dann schon auf die wesentlichen Dinge konzentriert. Aber jetzt, um auf die Frage zurückzukommen, ich denke halt, was ich dann einfach getan habe, ist, und das ist, da kommen wir wieder zurück auf das, was ich schon gesagt habe, ich habe dann eben das Ganze wiederum auf die Perspektive des Elfjährigen runtergebrochen. Und dann denke ich, hat man automatisch, wenn man sich dann einfach so da so reinversetzt und sagt, ich bin das dann beim Schreiben, dann denke ich, hat man schon mal eine gewisse Sicherheit, dass einem das nicht entgleitet und man dann irgendwie zu kompliziert wird oder sowas, weil man ist ja dann auf der Ebene dieses Jungen.
Dass Sie nicht die 200 Seiten gelesen haben, das nimmt ein bisschen meinen Druck. und wie ist das, wenn man, also wahrscheinlich sieht man diese Videos auf YouTube oder so, wahrscheinlich genau. Findet man die da. Ja. Haben Sie sich dann auch nochmal so wie der Neunjährige auf dem Sofa gefühlt, als Sie diese alten Bilder gesehen haben? Das würde es ja ein bisschen einfacher machen, das auch wieder in diese elfjährigen Perspektive
zu schieben. Ja, ich will das jetzt nicht ja und nein. Also wie gesagt, das regt ganz stark diese Erinnerung an die Zeit an. Nicht? Und auch gerade wenn man, das ist übrigens, gibt es auch sehr lustige Sachen. Also wenn dann, dann war es eben so, dass kam dieser Ausstieg und dann die Kamera, die hatten dann so eine Außenkamera, die haben die dann aufgemacht und sowas. Und dann sah man eben, das dauerte alles sehr lang, so schemenhaft sah man irgendwas so. Und dann fingen die an, im Studio zu erklären, ja, hier sehen wir jetzt, das muss da das Bein von der Raumfähre sein. Und dann sehen wir jetzt da oben links da, was da so ins Bild, das kann nur der Fuß von Neil Armstrong sein. Bla bla bla. Also es wurde eine Minute lang erklärt, was wir sehen. Und dann plötzlich, oh, das Bild steht ja auf dem Kopf. Und dann wurde das umgeschaltet. Ah ja, jetzt sehen wir hier das Bein. Und dann ging das Ganze von vorne los. Also das sind schon sehr, sehr, sehr lustige Dinge halt. Und wenn man das heute anguckt, diese ersten Bilder waren ja unglaublich unscharf und mit geisterhaften Überlagerungen und sowas. Aber bei mir hat sich dann auch, also schon diese Faszination davon, die ist bei mir emotional abrufbar, sag ich mal. Die ist nur noch da.
War dieses Ereignis für Sie auch ausschlaggebend dafür, später mal Astrophysik zu studieren? Oder?
Na, ich würde sagen, das ist eher umgekehrt. Also es ist, ich habe eben dieses Interesse. Genau. Ich habe dieses Interesse schon immer gehabt und insofern war es dann nicht so verwunderlich, dass ich dann irgendwann mal auch, was das Studium anging, in diese Richtung gegangen bin.
Okay. Die Mondlandung war ja nicht nur ein riesiges mediales Ereignis, sondern das war einfach auch eine technische Meisterleistung für diese Zeit. Inwiefern prägt das diese Jahre?
Ja, ich glaube, und das ist dann, kommen wir nochmal auch jetzt dem Roman nochmal etwas näher zurück. Was ich über die späten 60er Jahre denke, ist, es ist wirklich eine faszinierende Zeit gewesen, weil die Mondlandung war in der Tat eine grandiose technische Meisterleistung. Also man muss es historisch einfach erstmal sehen. Es gab die ersten Raketenversuche, wo die überhaupt mal irgendwelche Raketen abgehoben haben. Waren in den 20er Jahren passiert, Ende der 20er Jahre. Ja. Das heißt, also es waren keine 50 Jahre, also weniger Jahre als jetzt verstrichen sind, sozusagen zu dem Zeitpunkt, da ich das erzähle. Ja. Das sind jetzt 50 Jahre. Nein, es waren nur 4 Jahrzehnte von irgendwelchen Raketen, die mal gerade so ein bisschen hochgestiegen sind, wieder runtergefallen sind bis zum Mond. Und das ist schon natürlich eine unglaubliche technische, rasante Entwicklung gewesen. Was aber überhaupt sozusagen nicht diese rasante Entwicklung mitgemacht hat, waren natürlich die gesellschaftlichen, das gesellschaftliche Denken. Ja, also was jetzt eben zum Beispiel Vorstellungen von Moral angeht, Vorstellungen eben von Frauen, ja, was Frauen sollen, das waren die ganzen Moralvorstellungen und Ehevorstellungen waren ja mehr oder weniger aus dem späten 19. Jahrhundert noch, ja. Und da dagegen haben ja auch die Studenten dann rebelliert, aber im Grunde genommen war eben in den späten 60er Jahren so diese Diskrepanz zwischen dieser unglaublichen technischen Fähigkeit auf der einen Seite und dieser, ich sage jetzt mal, gesellschaftlichen Rückständigkeit auf der anderen Seite war sehr, sehr groß. Und das ist das, was mich, weswegen eben auch diese Zeit für mich so interessant war als Erzähler. Also die Mondlandung alleine, sage ich jetzt mal, hätte nicht für mich ausgereicht, zu sagen, ich erzähle da meine Geschichte und hab sozusagen einen schönen historischen Background. Das war nicht der Punkt, sondern der Punkt ist eben wirklich der, dass es damals eben gesellschaftlich auch massive Umbrüche gab. Und das ist natürlich dann, da kommt was zusammen, was dann wirklich spannend ist.
Und was Sie zu diesen Umbrüchen hinzufügen, ist quasi ein ganz persönlicher Umbruch bei dem Erzähler. Und vielleicht lesen wir an der Stelle einfach noch ein zweites Stück.
Sehr gerne, ja. Es ist jetzt so, wir kommen jetzt in da hinein, dass sich die beiden Paare miteinander angefreundet haben. Und eben nicht nur die Ehepaare haben sich miteinander angefreundet, sondern inzwischen haben sich eben auch die Kinder, Tobias und eben Rosa, die, ich weiß gar nicht, ob wir die schon erwähnt haben, Rosa schon erwähnt. Also die, dieses Ehepaar, das nebenan einzieht, hat eine Tochter und sie heißt Rosa nach Rosa Luxemburg. Und ist 13, also etwas älter als Tobias und ein sehr besonderes Mädchen, sage ich jetzt mal, sehr kluges Mädchen. Aber vielleicht lese ich Ihnen einfach das vor, denn Sie lernen in der Szene jetzt Rosa auch kennen. Ende Juni begannen die Schulferien, sodass ich abends länger aufbleiben konnte. Vor dem Einschlafen richtete ich mein Fernglas noch häufiger auf den Abendhimmel als sonst. In kaum mehr 3 Wochen würde in Cape Kennedy Apollo 11 abheben und sich auf den Weg zum Mond machen. Die Trägerrakete stand seit 1 Monat auf der Startrampe und wurde für den Flug vorbereitet und getestet. Manchmal wurde in den Nachrichten darüber berichtet. Besonders beeindruckend war es gewesen, als die über 100 Meter hohe Saturn V-Rakete mitsamt ihrem Versorgungsturm auf einem riesigen Raupenfahrzeug aus der Montagehalle zum 5 Kilometer entfernten Startplatz gefahren worden war. Neben den meterhohen Eisenketten der Raupe hatten die Ingenieure ausgesehen wie Ameisen. Meine Mutter war in diesen Wochen wie besessen von ihrer Romanübersetzung. Nach dem Frühstück zog sie sich in ihr Zimmer zurück und kam mittags nur kurz heraus, um in der Küche eilig etwas zuzubereiten. Es gab fast nur noch Nudeln, mal mit Spiegeleiern, mal verrührt mit Tomatenmark oder Butter und Paniermehl. Mir machte das nichts aus. Was mein Vater darüber dachte, sagte er nicht. Es kam deswegen zwischen ihm und meiner Mutter nicht mehr zum Streit. Irgendwann verlegte er sich aber darauf, häufiger in der Werkskantine zu essen, was er sonst selten tat. Ich hatte den Eindruck, dass es meiner Mutter ganz recht war. Sie lud regelmäßig Frau Leinhardt ein, um mit ihr die neu übersetzten Seiten durchzugehen. Dabei hörte ich Frau Leinhardt beinahe jedes Mal ausrufen, dass die Übersetzung absolut hervorragend sei. Aber meine Mutter bat sie dennoch immer wieder zu kommen. Rosa hatte ihre ganz eigenen Pläne für die Sommerferien. Sie wollte einen Roman schreiben. Sie hatte auch schon eine Geschichte. Es ging darin um eine junge Frau, deren Träume stets wahr wurden. Ich dachte darüber nach. Es war eine gute Idee, fand ich. Auf mich übertragen bedeutete sie ja, dass ich in ihrem Roman zum Mond hätte fliegen können. Aber Rosa machte mich darauf aufmerksam, dass es schließlich auch Albträume gäbe. Sie hatte sich viele Gedanken über das Träumen gemacht. Menschen meinte, sie hätten keinen Einfluss auf ihre Träume, man sei den eigenen Träumen wehrlos ausgeliefert. Und sie wollte von mir wissen, ob es denn wirklich so sei, dass ich jede Nacht davon träumte, in einer Rakete zum Mond zu fliegen. Ich wollte das gerade bejahen, schwieg dann aber und stellte zu meiner Überraschung fest, dass es nicht stimmte. Ich hatte noch nie davon geträumt. Ich stellte es mir immer nur vor. Ins Weltall zu fliegen war für mich wie ein Traum, aber kein echter. Wirklich geträumt hatte ich in den letzten Wochen nur noch von Rosa. Jedenfalls kam mir das so vor. Ich konnte mich beim Aufwachen allerdings nur selten mit Bestimmtheit daran erinnern, was ich tatsächlich geträumt hatte oder ob überhaupt etwas. Vielleicht träumte man ja nicht jede Nacht. Oft blieb mir am Morgen eine Art Ahnung, von Rosa geträumt zu haben, aber was in dem jeweiligen Traum geschehen war, wusste ich nicht mehr. Bei Rosa war das anders. Manchmal erzählte sie mir ihre Träume, aber hin und wieder war ich mir nicht ganz sicher, ob sie die Wahrheit sagte oder sich einen Traum nur ausgedacht hatte. Sie besaß viel Fantasie. Zumindest nahm ich an, dass sie ihre Träume stark ausschmückte, denn sie waren viel ereignisreicher als meine. Nicht selten wurde sie darin verfolgt oder sie tat Dinge, die sie überhaupt nicht tun wollte. Gegenüber meinen Träumen waren ihre sehr rätselhaft und düster. Träume, deren Erfüllung sich niemand so ohne weiteres wünschen konnte. Einmal wurde sie von riesigen Nacktschnecken gejagt und hatte das Gefühl, keinen Meter vorwärts zu kommen. Und ein anderes Mal musste sie rohe Eier ausschlürfen und konnte sich nicht dagegen wehren. Ich war mir nicht sicher, ob ich ihren Roman, wenn es soweit war, würde lesen wollen. Ende Juni, an Peter und Paul, wie meine Eltern den Tag als Katholiken nannten, gab es in unserer Nähe eine Kirmes. Wir gingen jedes Jahr dorthin und meine Mutter schlug vor, die Leinhardts sollten mitkommen. Ich freute mich darauf, mit Rosa dort zu sein, da sie den Rummel nicht kannte, konnte ich ihr alles zeigen. Als wir ankamen, war es noch hell. An den Ständen gab es frische Waffeln mit Puderzucker oder Kartoffelpuffer mit Apfelmus. Mein Vater stürzte sich darauf, als hätte er seit Wochen nichts mehr zu essen bekommen. Wir setzten uns an eine der Buden, aus denen es nach heißem Fett und Zucker roch, und zusammen mit Herrn Leinhardt brachte mein Vater eine große Pappschale mit Puffern und ein paar Waffeln zum Tisch. Dann organisierten die beiden Bier und für Rosa und mich Limonade. Herr Leinhardt, der am liebsten Griechisch aß, gab zu, dass die Kartoffelpuffer mit dem Apfelmus sehr gut waren. Er kannte die Kombination noch nicht. Frau Leinhardt fand sie ebenfalls fantastisch und verwickelte meinen Vater anschließend in ein Gespräch über die rheinische Lebensart. Dabei kamen sie zwangsläufig auch auf das Thema Karneval zu sprechen. Mein Vater bestätigte Frau Leinhardt, dass es das Krawattenabschneiden am Karnevalsdonnerstag tatsächlich gab und dass er jedes Jahr dafür eine abgetragene Krawatte zurückhielt. »Hast du gehört, Wolf?« sagte Frau Leinhardt zu ihrem Mann. »Du solltest von deinen Krawatten rechtzeitig eine zurücklegen, die du nicht mehr trägst.« »Im Seminar trage ich fast nie Krawatten«, sagte Herr Leinhardt, »und außerdem kann ich mir kaum vorstellen, dass so etwas auch an der Uni gemacht wird.« »Unterschätzen Sie uns Rheinländer nicht«, sagte mein Vater, »auf unsere Weise sind wir Anarchisten.« Alle lachten und Frau Leinhardt war plötzlich der Meinung, es wäre nun wirklich an der Zeit, ganz allgemein vom Sie zum Du überzugehen. Der Vorschlag wurde angenommen, indem alle ihr Bierglas erhoben und anstießen. Später fuhren wir Autoscooter. Frau Leinhardt zwängte sich mit meinem Vater in einen Wagen und Herr Leinhardt mit meiner Mutter. Ich fuhr mit Rosa. »Du kannst lenken«, sagte ich zu ihr. Ich hoffte, dass es mich erwachsener machte, wenn ich so tat, als wäre es mir nicht so wichtig. »Wir wechseln uns ab«, entschied sie. Mein Vater steuerte mit rechts und legte dabei den linken Arm um Frau Leinhardts Schultern. Das sah sehr lässig aus. Herr Leinhardt ließ sich von meiner Mutter kutschieren. Sie war ihren 2CV gewohnt, was wahrscheinlich eine gute Voraussetzung fürs Autoscooterfahren war. Sie schaffte es jedenfalls, hinter meinen Vater und Frau Leinhardt zu kommen und die beiden zu jagen. Mein Vater fuhr einen kurvenreichen Kurs, um sie abzuschütteln, aber meine Mutter, die mit beiden Händen lenkte, klebte ihm hartnäckig am Heck. Zuletzt versuchte mein Vater es mit einem Haken, aber er übersteuerte und krachte in die Bande. Meine Mutter rauschte an ihm vorbei und Herr Leinhardt riss begeistert die Arme hoch. Ich war beim Autoscooter kein Draufgänger. Ich fand es schöner, ohne Karambolage über das Parkett zu schnurren. Das war stets eine Art Slalom und ich hoffte, dass ich damit bei Rosa richtig lag. Wir fuhren eine beinahe berührungsfreie Runde. Sie saß stumm neben mir. Ich war mir nicht sicher, ob sie Spaß hatte. »Jetzt bist du dran«, sagte ich und überließ ihr das Steuer. Rosa warf den Chip ein. Als das Signal ertönte, ruckte der Wagen los. Sie hatte kein Gefühl für das Gaspedal, sie wollte nach rechts, aber sie drehte das Steuer so weit, dass wir auf einmal rückwärts fuhren und gegen die Bande stießen. Sie drehte und riss am Lenkrad, aber es gelang ihr nicht, in gerade Ausstellung zu kommen. Der Wagen bockte hierhin, dorthin und kam von der Bande nicht los. Mir wurde klar, dass sie nicht wusste, dass man das Antriebsrad komplett um sich selbst drehen konnte und mit dem Steuer nicht nur die Fahrtrichtung bestimmte, sondern auch zwischen vorwärts und rückwärts wählte. »Bist du schon mal Autoscooter gefahren?«, fragte ich sie. »Kannst du es mir zeigen?« Ich legte den Arm um ihre Schultern und übernahm Steuer- und Gaspedal. Wir fuhren los. Ich drehte ein paar perfekte Runden mit Rosa an meiner Seite. Ich war noch nie so glücklich gewesen. Es war schon fast dunkel, als wir vor dem Flugzeugkarussell standen. In den vergangenen Sommern waren die Flugzeuge für mich immer der Höhepunkt der Kirmes gewesen. In den ersten Jahren, an die ich mich erinnern konnte, war ich mit meinem Vater geflogen. Ich hatte vor ihm zwischen seinen Beinen gesessen und er hatte den Steuerknüppel für die Flughöhe bedient. Irgendwann, ich war 6 oder 7, überließ er ihn mir. »Ich müsse ziehen«, sagte er zu mir, und dann zog ich und das Flugzeug wurde in die Höhe gehoben. Es war fantastisch. Ich flog auf halber Höhe, aber mein Vater sagte, ich sollte uns ganz nach oben bringen und so zog ich weiter an dem Hebel, bis wir die größtmögliche Höhe erreicht hatten. Die ganze Welt drehte sich mit ihren vielen Lichtern um uns und wir flogen über allen Köpfen durch die Luft. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass es irgendetwas das Glücksgefühl je übertreffen würde, das ich hatte, als ich mit meinem Vater im Rücken in dem Karussell saß, den warmen Flugwind im Gesicht. Meine Mutter entdeckte ein Apollo-Raumschiff als Flugzeug. Man konnte sich hinter die Spitze in den geöffneten Rumpf setzen. »Sieh mal«, sagte sie zu mir. Ich war in einer schwierigen Situation. Wie gerne wäre ich in das Raumschiff gestiegen und hätte in ihm ein paar Runden gedreht. Aber nachdem ich mit Rosa beim Autoscooter so lässig herumgekurvt war, kam mir ein Flug in der Apollo-Kapsel kindisch vor. Doch Rosa sagte, sollen wir zu zweit fliegen? Sie wollte, dass ich hinter ihr saß, dann könnte ich ihr das System mit dem Steuerknüppel erklären. Man muss nur ziehen, sagte ich. Wahrscheinlich tat sie mir einen Gefallen, weil ich mich beim Autoscooter ganz gut gemacht hatte. Ich konnte kaum glauben, dass sie wirklich mit mir fliegen wollte. Sie hielt mich für einen kleinen Jungen und dachte, ich würde mich darüber freuen. Und ich freute mich darüber. Wir stiegen ein, zuerst ich und dann setzte sich zwischen meine Beine. Ich nahm zum ersten Mal wahr, wie eng die Karussellflugzeuge eigentlich waren. Wenn ich meine Arme nicht aus dem Raumschiff heraushängen lassen wollte, musste ich sie um Rosa legen. Das tat ich. Das Karussell setzte sich in Bewegung und wir stiegen in die Höhe. Oben angekommen, ließ Rosa den Steuerknüppel los und nahm meine rechte Hand, die wegen der Enge im Cockpit in ihrem Schoß lag. Die Lichter der Kirmes waren in der Dämmerung besonders intensiv. Es war noch warm. Rosa sagte nichts. Sie zog meine Hand unter ihren Rock und schob sie in ihre Unterhose und noch weiter hinab. Ich sagte auch nichts. Die Stelle, auf der meine Fingerkuppen schließlich lagen, war warm und weich. Ohne zu wissen, warum eigentlich, bewegte ich meine Finger hin und her. Ich hatte nicht die geringste Ahnung, was ich da tat. Aber Rosa protestierte nicht. Vielleicht machte ich das Richtige. Der Flugwind wehte mir Rosas Haare ins Gesicht. Obwohl sie nicht besonders lang waren, kitzelten sie meine Nase. Ich hätte eine Hand gebraucht, um sie zur Seite zu wischen. Aber mit der rechten streichelte ich Rosa und mein linkes Handgelenk hielt sie so fest, als schütze mein Arm, sie wie ein Geländer davor in die Tiefe zu stürzen. Das Raumschiff senkte sich, als die Fahrt zu Ende ging. Rosa zog ihre Strickjacke so weit über ihren Schoß, dass es von außen betrachtet ganz normal aussah, so als hielte ich sie nur umfasst, während das Karussell allmählich zum Stehen kam. Meine Mutter lächelte und winkte. Ich sah ihr an, dass sie sich freute, dass ich mich mit Rosa so gut verstand. Vielleicht hatte sie ein schlechtes Gewissen, weil ich ein Einzelkind war, dachte ich auf einmal, mein Vater hatte ihr ja dafür die Schuld gegeben. Frau Leinhardt winkte auch, wohl ebenso froh wie meine Mutter, dass Rosa und ich uns mochten. Vielleicht hatte es zwischen ihr und Herrn Leinhardt ja das gleiche Problem gegeben wie zwischen meiner Mutter und meinem Vater. Rosa winkte zurück, ich winkte auch, während ich mit der rechten Hand Rosa weiter streichelte. Wir hatten noch zwei weitere Fahrkarten. Rosa gab eine davon dem Karussellburschen, der vorbeikam, um die Tickets der Fahrgäste einzusammeln. Danach ertönte das Startsignal und wir stiegen wieder auf. Es war schön gewesen, mit meinem Vater durch die Nacht zu fliegen, aber mit Rosa war es noch schöner. Ich streichelte sie und sie rührte sich nun auch selbst. Ihr Unterleib schob sich vor meiner Hand entgegen. Sie bewegte sich hin und her, langsam zunächst, dann allmählich schneller. Da ich nicht genau wusste, was sie von mir erwartete, passte ich mich ihrem Rhythmus an. Sie griff wieder nach meinem linken Handgelenk und hielt es so fest, dass es beinahe wehtat. Als die Fahrt zu Ende ging und wir wieder zu Boden sanken, schien es ihr schwer zu fallen, sich zu beruhigen und unseren Müttern zuzuwinken, als wäre nichts. Sie standen diesmal etwas weiter von uns entfernt auf der anderen Seite des Karussells. Mein Vater und Herr Leinhardt rauchten neben ihnen und winkten auch. Vielleicht dachte mein Vater wehmütig an früher und daran, wie er selbst mit mir durch die Lüfte geschwebt war. Aber diese Zeit war vorbei. Nun hatte ich meinen eigenen Co-Piloten. Als der Karussellbursche seine Runde drehte, hielt Rosa für einen Moment still. Doch kaum nahm unser Raumschiff wieder Fahrt und Höhe auf, hob und senkte sich ihr Unterleib so sehr, dass es mir unheimlich wurde. Vielleicht machte ich ja doch etwas falsch. Aber da sie nach wie vor nicht protestierte, sondern sogar anfing, hin und wieder ein atemloses Ja zu hauchen, machte ich weiter. Die Lichter drehten sich, die Musik stieg in die Nacht und Rosa wand sich in meinen Armen, bis sie auf einmal für Augenblicke erstarrte, um sich dann allmählich zu entspannen. Irgendetwas war geschehen, möglicherweise das Richtige. Sanft, aber bestimmt zog sie meine Hand aus ihrer Unterhose und strich den Rock darüber glatt. Unser Raumschiff begann zu sinken, der Flug war vorüber. Jetzt brauchte ich nicht mehr davon zu träumen, mit einer Apollo-Kapsel zu fliegen. Ich hatte es ja erlebt.
Vielen Dank. Hier wird quasi die Apollo-Mondlandung und die sexuelle Initiation parallel geführt. Ich habe mich beim Lesen gefragt, wie schwierig ist das eigentlich, wenn man so einen naiven, elfjährigen Erzähler hat, beim Schreiben einerseits diese kindliche Naivität zu halten und gleichzeitig aber nicht in Kitsch zu verfallen.
Ja, das ist ich weiß, das kann ich sehr schwer nur beantworten, wie schwierig ist. Schreiben ist immer schwierig und also ist eben immer auch eine Gratwanderung. Also gerade so eine Szene ist natürlich eine enorme Gratwanderung. Vieles geschieht intuitiv. Man liest es nochmal, und denkt, ist es richtig, vielleicht macht man hier und da nochmal was. Aber im Großen und Ganzen ist es immer so eine Art Grundgefühl, die einen da durchleitet, sage ich mal. Das ist aber sehr schwer zu beschreiben. Mhm. Aber im Grunde genommen denke ich, die da einem sozusagen bewusst ist, dass man da mit einer sozusagen eine ganz zentrale und wichtige und auch für das Emotionale des Romans entscheidende Szene schreibt, ist man sehr wach, aber man muss sich auch wieder fallen lassen. Also ich kann es gar nicht anders sagen. Und am Ende steht was da. Und wenn man es gut gemacht hat und wenn es gut gelaufen ist, ist es vielleicht schön.
Ja, ich glaube, Sie haben es ganz gut gemacht.
Danke sehr. Vielen Dank.
Man kann beim Schreiben, oder ich stelle mir das so vor, dass man beim Schreiben ja nicht die Welt da draußen irgendwie komplett ausknipsen kann. Und dann ist mir eine Parallelität aufgefallen. Mhm. Und zwar, während Sie über die Anfänge der Frauenbewegung schreiben, über den Vietnamkrieg und die Mondlandung, hat da draußen quasi stattgefunden diese MeToo-Debatte. Im Nahen und Mittleren Osten toben Kriege und die Sonde InSight landet auf dem Mars. Hat Sie das irgendwie beeinflusst beim Schreiben? Oder?
Nein, also das ist definitiv so, dass dann erstmal zwei Welten sind. Ich bin dann auch ganz normal, wenn ich nicht arbeite, bin ich eben der Bürger in diesem Jahrzehnt sozusagen, der die Nachrichten hört und der sich über die Welt so seine Gedanken macht. Aber wenn ich in meinen Roman eintauche, dann bin ich auch da weg sozusagen. Und dann, also ich würde jetzt, man weiß ja nie, was im Gehirn wirklich stattfindet, aber im Prinzip würde ich sagen, nein, das hat eigentlich keinen Einfluss darauf gehabt.
Sie haben es vorhin schon angesprochen, ein ebenso großes Thema wie diese sexuelle Initiation ist dieses Verhältnis Männer-Frauen. Ich glaube, dass man hier in Ostdeutschland das mit ein bisschen Verwunderung auch liest, dass Ende der 60er Jahre sich eine Frau noch dafür rechtfertigen muss, dass sie arbeiten gehen will. Wie erklären Sie sich selber, dass das noch so lange Bestand haben konnte?
Ja, das ist eine große Frage. Also zum einen ist es, ich sagte es ja auch schon, ein Buch, das aus der bundesrepublikanischen Perspektive geschrieben ist. Und ich habe mich auch mit Freunden, die eben in der DDR aufgewachsen sind, unterhalten. Die sagten eben in der Tat, ja, das ist alles sehr, sehr spannend und fanden es auch wirklich ganz interessant, diese Perspektive sozusagen präsentiert zu bekommen. Wir sagen, bei uns war es eben in der Tat anders. Zum einen natürlich war die Mondlandung, wurde natürlich aus ideologischen Gründen anders gewertet, aber sie sagten, das Frauenthema ist eben auch so, die Beschäftigungsquote der Frauen in der DDR war eben einfach sehr, sehr viel höher als in Westdeutschland, so dass man also diese Befreiung, dass die Frau sagt, in dem Falle übrigens, ja, haben es ja gerade gehört, geht es eben darum, dass die Mutter des Helden sagt, sie möchte einen Roman übersetzen, um eben auch was für sich zu tun, zu arbeiten. Also diese Arbeitsbefreiung, die brauchte man eben in der DDR nicht. Und das fand ich auch unglaublich interessant und spannend. Und ich finde ja persönlich, und jetzt werde ich doch noch auch ein bisschen politisch, das selber auch skandalös, dass wir sozusagen dahinter wieder zurückfallen. Ja, also das kommt mir jetzt ein bisschen so vor. Ich habe manchmal den Eindruck, dass die Uhren da rückwärts laufen und nicht weiter vorwärts laufen. Also da muss man jetzt dieses Stichwort MeToo gar nicht unbedingt reinbringen. Aber hatten ja jetzt diesen Equal Pay Day auch und so. Also ich denke, die Problematik ist uns allen hier im Raum bewusst. Und da kann ich nur sagen, in dem Sinne darf man diesen Roman dann auch gerne politisch lesen, weil er natürlich dann auch versucht zu zeigen, wo liegen die Ursprünge dieses Problems, in dem Falle in Westdeutschland. Und wie hat sich das fortgesetzt und wo stehen wir jetzt? Sind wir wirklich so sehr viel moderner und in dem Punkt und haben wir da so sehr viel erreicht in den letzten 5 Jahrzehnten? Ja, also technisch, das sagte ich ja schon, hat man in 4 Jahrzehnten Wahnsinniges geleistet. Das ist wieder die Frage, was haben wir gesellschaftlich in 5 Jahrzehnten geschafft seit der Mondlandung? Und da kann man, ich will jetzt nicht alles kleinreden, was da in den letzten im letzten halben Jahrhundert natürlich an Veränderungen stattgefunden hat. Und wir leben in einer völlig anderen Welt, das ist auch wieder ganz klar. Und trotzdem denke ich, es ist etwas, woran man immer wieder auch erinnern muss und dass es eben nicht selbstverständlich ist. Und ich glaube auch, wir sind noch nicht am Ende des Weges angekommen, was den Punkt angeht.
Man könnte fast meinen, dass Sie in Ihrem Buch auch ein bisschen eine Antwort darauf geben, warum nicht. Das kann man nämlich so ein bisschen lesen wie die Demonstration des Unterschieds zwischen Theorie und Praxis. Es gibt eine ganz schöne Stelle, wo sich dieser marxistische Philosoph Leinhardt mit dem katholisch-konservativen Vater von Tobias unterhält, wo es darum geht, wie viel Freiheit Frauen denn genießen sollen und können. Und entgegen der Erwartung, stimmt er gar nicht so zu, wenn es darum geht, dass seine Frau jetzt vielleicht auch mal richtig arbeiten geht und ihre Freiheit genießt, sondern er ist selber auch nicht so sonderlich begeistert. Also es hat wenig mit der politischen Haltung
zu tun. Es läuft so ein bisschen andersrum. Also es ist so, dass der natürlich als aus seiner marxistischen Perspektive sagte, dass im Prinzip richtig ist, aber er macht es eigentlich dann so, er sagt, naja, die übersetzte Kriminalroman, das ist ja sprachlich jetzt auch nicht alles so als richtig dolle. Also das heißt, er da sind sich sozusagen die Männer dann plötzlich als Männer in ihrer gewissen Geringschätzung dessen, was die Frauen da eigentlich wollen, näher, als sie ideologisch gewissermaßen durch den Katholizismus und den Sozialismus oder Kommunismus getrennt sind. Ja? Auf einmal sind sie dann ganz einfach nur eben in dieser männlichen Perspektive verhaftet und sind sich da auf einmal ganz nah. Und ich glaube, dass das auch sehr viel mit der Realität damals und sicherlich auch noch heute zu tun hat. Ja? Über alle ideologischen Grenzen hinweg ist es mitunter entscheidender quasi, zu welchem Geschlecht man gehört und nicht so sehr zu welcher Partei.
Mhm. Wir befinden uns so ein bisschen auf der Zielgeraden dieser Lesung. Ich würde gerne für Sie auch den Raum öffnen, eine Frage zu stellen, wenn es eine gibt. Von daher trauen Sie sich ruhig, wenn Sie eine haben. Nicht? Na, dann muss ich meine letzten hier rausholen. Im Roman gibt es auch viele musikalische Referenzen. Janis Joplin und die Doors, die ziehen sich so ein bisschen wie so ein roter Faden durch die Geschichte. Was bedeutet Ihnen selber Musik und wie wichtig war Ihnen das, diese musikalische Ebene da noch mit reinzubringen?
Naja, also mir persönlich ist Musik sehr wichtig. Ich mache auch selber Musik und so. Insofern fast in allen meinen Romanen gibt es musikalische Anspielungen oder spielen gewisse musikalische Dinge eine Rolle. In dem Falle ist es natürlich aber trotzdem, ich sag mal, gar nicht so kompliziert. Es ist natürlich der Versuch, die Zeit der späten 60er Jahre waren eben sehr stark auch mit einer musikalischen Entwicklung verknüpft, ja. Und die Entstehung der Rockmusik mit in den frühen, natürlich die ersten Anfänge sind früher halt, in den frühen 60er Jahren halt, aber da hat ja eben auch eine sehr stürmische Entwicklung stattgefunden. Insofern, dass man mit dem Aufrufen von bestimmten eben Bands, glaube ich auch, so ein Zeitkolorit malt. Das ist dann so manchmal ein bisschen schwierig, weil man sich überlegt, für welche Band entscheidet man sich denn da nun? Es gab natürlich eine Menge und das sind jetzt große Namen, Janis Joplin, die Doors, aber ich bin dann so auf eine bestimmte Weise auch so, ich sag, ich nehme einfach das, was ich gehört habe, ja, und was mich geprägt hat, und das waren eben diese Songs, diese Musik, und dann schreibe ich gerne in die Bücher eben das rein, was ich selber quasi, was bei mir die entsprechenden Stimmungen hervorruft, von denen ich gerne möchte, das wird nicht in jedem Falle gelingen, dass sich sozusagen diese Stimmung dann auch im Leser vielleicht spiegelt.
Macht so diese biografische Nähe, macht die das Schreiben eigentlich eher leichter oder eher schwerer?
Ja, das ist jetzt auch wieder eine Frage, die sich vielleicht nicht so mit Ja oder Nein natürlich beantworten kann, die auch nicht so leicht zu beantworten ist. Ich schreibe ja, also ich sag's erstmal so, bei mir mischt sich das immer relativ, geht das immer hin und her. Also es gibt, glaube ich, kein System. Also ich habe Romane in der Ich-Form und in der Er-Form geschrieben. Die Er-Form ist etwas, bietet einem eine gewisse Distanz natürlich zu der Figur, hat sehr viele Vorteile. Manchmal ist es aber auch ganz schön, eben in der Ich-Form zu schreiben und sich sozusagen an die Figur biografisch ranzutasten gewissermaßen. Und das ist, vielleicht kann man es so sagen, ja, hier ist eben eine gewisse biografische Nähe da, aber man muss ja immer sehr aufpassen, wenn man das sagt, man kriegt ja schnell als Schriftsteller immer die Frage, wie autobiografisch ist es denn eigentlich? Und ich neige dann immer zu sagen, ich glaube, mir hilft es ein bisschen Authentizität zu erzeugen. Ja, also ich würde sagen, dass die Authentizität ist schon das, was ich hoffe, was sich in diesem Text wiederfindet. Die Geschichte selber, meine Mutter hat sich nicht das Leben genommen. Und also das heißt, die Geschichte selber ist dann wiederum frei davon, gewissermaßen autobiografisch zu sein.
Mhm. Der Erzähler, der 11-jährige Tobi, wird später Astrophysiker und für das Europäische Raumfahrtprogramm aktiv sein. Der unterstützt dabei eine Mission, bei der eine Sonde auf einen Kometen 600 Millionen Lichtjahre von der Erde entfernt landen soll. Das finde ich schon als solches total abgefahren, aber gut. Die Mission misslingt, zumindest zum Teil, aber selbst im Scheitern werden wichtige Erkenntnisse gewonnen. Ist das so ein bisschen die Moral Ihres Romans, dass wir auch scheitern müssen, um voranzukommen?
Ja, also das würde mir jetzt zu weit gehen, dass man sagt, das ist die Moral des Romans, die gibt es so natürlich definitiv nicht. Aber ist ganz interessant, was Sie sagen. Ich habe das so noch gar nicht betrachtet, aber es stimmt eigentlich, ja. Also
ich helfe ja gern.
Ja, also das, dann, ich sage es aber noch mal kurz mit meinen eigenen Worten dann, das ist diese Mission Rosetta heißt sie, man ist eben zu diesem enorm weit entfernten Kometen hingeflogen, es hat auch eigentlich alles super geklappt, es war ein europäisches Projekt übrigens, also da hatten die Amerikaner jetzt nichts mit zu tun, was nicht geklappt hat, war das allerletzte i-Tüpfelchen, sage ich jetzt mal. Also man wollte dann, man hat diesen Kometen umkreist und hat eben sehr viel gemessen und dann ganz am Schluss wollte man eben eine Landung machen natürlich, wie auf dem Mond, nur dass es da oben natürlich dann alles unbemannt ist, also da sitzt ja keiner drin. Das ist halt sehr schwierig, weil so Kometen sind sehr zerklüftet, das ist eben nicht so ein Fußball, sondern das sind sowieso, also Kartoffel wäre auch noch schön regelmäßig, also es sind aber wirklich ganz, das sah ziemlich heftig aus, dieses Ding, genau. Und dann, man hatte dann Pech einfach, das Einzige, was man tun kann, ist, man wirft dann diesen Lander ab, der fällt dann so, sinkt ganz langsam auf den Kometen runter und der hat einfach ein bisschen Pech, der muss dann irgendwie so schräg, irgendwie in in einer blöden, vielleicht auch einer kleinen Schlucht oder in irgendwas gelandet sein und kriegte dann nicht mehr genügend Licht von der Sonne und hat dann irgendwann seine Arbeit eingestellt. Aber wie gesagt, auch solche Fehlschläge, und jetzt komme ich dann zu der Moral der Geschichte, in der Wissenschaft sagt man immer auch, kein Ergebnis ist ein Ergebnis. Ja, also man lernt immer weiter dazu. Ob man jetzt, wie gesagt, so weit gehen sollte, zu sagen, das ist jetzt es ist eine allgemeine Erfahrung, die, denke ich, die man im Leben auch macht. Ja, und da berühren sich vielleicht in der Tat Wissenschaft und Leben. Und ich denke, was mir wichtig war, daran zu zeigen, ist, dass da jemand ist, dieser Tobias dann ganz zum Schluss, wo er eben dann plötzlich doch noch mit seiner Stimme auch als Erwachsener spricht. Es geht ja auch darum, das zu zeigen, wie jemand sozusagen für sich seinen Weg aus dieser Geschichte herausgefunden hat und seine Leidenschaft gefunden hat. Und das ist etwas, was mir wichtig ist. Das würde ich viel mehr als Moral sagen, dass man sagt, man muss immer so seiner Leidenschaft folgen halt. Und das tut er und kommt so aus dieser Geschichte, aus der er ja eigentlich nur sehr, also es geht auch, aber da will ich zu sagen, er macht sich in gewissem Sinne auch schuldig sozusagen, aber er kann nichts dafür, er ist ein Junge. Aber das rettet ihn so ein bisschen.
Mehr verraten wir nicht. Nein. Ja, hier gibt es noch eine Frage.
Ja. Inwiefern ist es Ihnen unangenehm, wenn Sie gefragt werden, wie viel Autobiografisches ist in dem Roman enthalten? Was verstehen Sie dann als authentisch?
Ich wiederhole die Frage kurz, damit man es auch hinten hört. Also die Frage war, inwiefern das Ulrich Wölk unangenehm ist, darüber zu sprechen, ob es autobiografisch ist und inwiefern das dann auch noch authentisch ist.
Naja, unangenehm ist es.
Ne?
Also was ich damit meine ist, die Authentizität ist sozusagen, ich glaube, was man vielleicht spürt, ist, dass ich diese Zeit miterlebt habe und auf eine bestimmte Weise sozusagen sehr authentisch, sehr schlüssig und sehr aufrichtig über diese Zeit Auskunft geben kann, so ungefähr, wie war das damals. Aber Autobiografie ist ja noch mehr. Autobiografie ist ja so, dass ich sage, es ist wirklich meine Mutter und es war wirklich mein Vater. Und das ist aber nicht der Fall. Und insofern ist es eben so, dass ich immer diese Unterscheidung mache halt. Es gibt ja auch, man kann das auch anders machen. Man kann ja auch, das wird ja auch getan. Es gibt ja auch, gerade jetzt im Moment gibt es ja fast so eine kleine Welle mit Knausgård und so, die nun ganz bewusst Autobiografie betreiben als literarisches Projekt. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Nur, wie gesagt, in dem Fall ist es eben nicht so.
Also ich hätte mir jetzt gewünscht vorgestellt, wenn ich Sie beobachte und Sie jetzt dann sofort spontan äußern, wichtig sei es Ihnen, dass es authentisch ist, dass Sie auch Philosophie studiert haben, nicht? Und Sie haben mehrfach gesagt, wir wissen ja alle nicht, was mit unserem Gehirn funktioniert, dass Sie die Vorstellung dessen, wie der Junge empfindet, dass es letztendlich doch ihre Empfindungen sind. Also Wunschträume und was weiß ich alles.
Ja, ich würde, man kann es vielleicht so sagen, wenn ich in der Situation gewesen wäre, in die ich als Autor meinen jungen Tobias bringe, hätte ich vielleicht so gehandelt wie er. Soweit, das können wir vielleicht so sagen. Ja, und das wäre jetzt für mich wiederum, aber das würde ich dann eher, und das ist dann sozusagen die sprachliche Sache, als mit wieder unter dem Begriff der Authentizität sehen und nicht der Autobiografie.
Ja, ne? Gut. Also,
ja.
Ja. Okay, das können wir vielleicht im Einzelnen noch nachgehen. Ich würde jetzt gerne nochmal das Bild davor aufgreifen mit der umgestürzten Sonde. Wir sind am Ende der Lesung und des Gesprächs. Ich hoffe, dass Ihre Sonde hier ganz sicher gelandet ist. Ist ein ganz wunderbares Buch. Ich kann das nur empfehlen. Man kann es hinten am Büchertisch kaufen. Ulrich Wölk wird auch signieren. Eine große Leseempfehlung. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.